Hallo und herzlich willkommen zu OmniPages, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. OmniPages wird vom Bergsportausrüster Bergzeit präsentiert. Klickt euch doch mal durch den Shop, das Online-Magazin oder die Erlebnisangebote. Mit dem Rabattcode OMNI10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bergzeitbestellung. Mein heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten Parasportler Deutschlands. Er stößt Kugeln, wirft Diskusse und, besonders erfolgreich und gerne, Speere. Diese auch mal mehr als 40 Meter weit. Er ist siebenfacher Weltmeister im Speerwerfen, Europarekordhalter und Silbermedaillengewinner bei den Paralympics. Und, haltet euch fest, Podcast-Host sowie Begründer der Paratenischen Spiele 2020. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, Matthias Meester. Hi!
Hallöchen, Amelie. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf.
Ich freue mich auch. Und wir fangen mal mit den wichtigsten Fragen des Lebens an. Ich habe dich gegoogelt, ja, obwohl wir uns schon kennen, und habe geschaut, was denn so die meistgegoogelsten Fragen sind. Und die erste, die hochkommt, ist: Matthias Meester Bachelor. Oh. Klär mich auf.
Ja, ich glaube, da habe ich ein bisschen was losgetreten. Ich habe, ich wollte so einen kleinen April-Scherz machen und habe dann zum 1. April hin ein Video gedreht, wie ich eine Rose in der Hand halte und einen Smoking anhabe. Und habe dann von RTL das ein bisschen kopiert, habe den Jingle genommen und auch das RTL-Logo und habe dann quasi vorgegeben, dass ich der neue Bachelor werde.
Ich bin auch drauf reingefallen.
Ja, ne? Stimmt, ich wollte sagen, von dir kam noch eine Nachricht so, ist das wirklich wahr? Nee, aber ist nicht wahr. Aber gut, wer weiß, was noch so passiert.
Würde dich sowas reizen, so ein Format?
Also klar, in erster Linie natürlich, wenn ich keine Freundin habe. Ich bin momentan Single. Wenn ich eine Freundin hätte, dann natürlich nicht. Aber sonst, ja, warum nicht? Also ich bin da sehr, sehr offen und entspannt, was das Thema Frauen oder Liebe angeht. Ich bin ja kleinwüchsig, 1,42 m groß. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch mal cool wäre, vielleicht sowas auszuprobieren und im Fernsehen zu zeigen, wie vielleicht Frauen darüber denken, wie es vielleicht wäre mit einem kleineren Mann und oder zu daten. Und das würde ich auf jeden Fall angehen wollen. Ja klar, warum nicht?
Das ist lustig, weil die zweite meist gegoogelte Frage ist: Matthias Meester Ehefrau.
Echt? Ja. Okay, also verheiratet bin ich nicht. Aber klar, ich hatte natürlich auch schon mal die ein oder andere Freundin an meiner Seite. Und meine letzte oder Ex-Freundin war sogar 1,82 m groß. Und klar, das zieht natürlich Blicke auf sich und bleibt dann irgendwo in den Köpfen hängen, ne? Ist ja klar.
War das für dich eine Challenge am Anfang? Also so erste Freundin, war das deine erste Freundin? Nee.
Tatsächlich war es meine erste richtige Beziehung. Ich habe davor, sagen wir mal so, mein sportliches Leben sehr genossen und mein Single-Dasein auch. Da nehme ich auch kein Blatt vom Mund. Also, aber ich habe dann irgendwann, bei ihr dann gemerkt, okay, da könnte ich mir mehr vorstellen. Und das war dann tatsächlich meine erste wirkliche Beziehung, ja.
Und dann gibt's natürlich viele Blicke.
Spätzünder.
Ja, ziemlich Spätzünder. Du warst 30, Matthias.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Aber da
ja.
Gibt's dann Blicke und auch Kommentare. Haben die dich bewegt und geärgert oder wie geht man damit um?
Tatsächlich ist es ja für mich so irgendwo normal, ne? Also für mich ist ja in der Regel jede Frau größer als ich. Also die Frau muss da ja irgendwie damit zurechtkommen. Und ich denke, bevor man eine Beziehung eingeht, ist für beide klar, dass das zumindest dieses Thema kein Problem sein sollte. Ich mir ist auch bewusst natürlich, dass wenn ich mit meiner Freundin, die dann größer ist als ich, durch die Stadt gehe und Händchen halte, dass es natürlich dann aussieht wie Mutter und Kind. Aber ich finde es tatsächlich überhaupt nicht schlimm. Also wie gesagt, ich bin damit, groß geworden kann ich nicht sagen, aber ich bin damit aufgewachsen und ich fühle mich so wohl, so wie ich bin. Und wenn meine Partnerin das natürlich auch dann toleriert oder sollte es dann natürlich tolerieren, dann ist es für mich natürlich alles fein und man sollte da ganz normal durchs Leben mitgehen.
Du machst Witze über dich selbst und was ich an dir so schätze, ist, dass man mit dir auch mitlachen darf. Also als ich dich kennengelernt habe, war das nie so ein Thema irgendwie. Konntest du das aber schon immer oder gab es da auch eine Zeit, weil bei uns geht es ja um Lebensereignisse in deinem Leben, wo du gesagt hast, damit konnte ich gar nicht umgehen oder ich musste erst mal da reinwachsen, in der Schule zum Beispiel?
Ja, also tatsächlich, ich sag mal so, dafür sind wir halt Kinder, ne? Kinder sind offen, ehrlich, gerade raus, fragen einfach und da war es natürlich so, dass irgendwann der Zeitpunkt kam tatsächlich. Jetzt sind wir wieder bei Thema Frauen. Also ich weiß, ich möchte nicht der Bachelor werden, aber ich muss jetzt nochmal ein Thema Frauen ansprechen, weil es tatsächlich, das war auch so eine prägende Situation für mich einfach, weil ich, ja, irgendwann kommt nun mal für jeden die große Liebe und man verschickt den ersten Liebesbrief, Kreuze an, ja, nein, vielleicht. Und das war natürlich bei mir auch so und dann ist man natürlich voller Erwartung und Spannung, wenn der Brief dann irgendwann zurückkommt. Schon alleine, dass man den Brief abgibt, irgendwie über andere Personen, weil man sich selber nicht traut. Und dann kommt der Brief zurück und in dem Brief ist dann halt Ja und Nein angekreuzt. Und dann fragt man sich so, okay, alles klar, vielleicht, ja. Heute weiß ich natürlich, dass es damit zu tun hat, dass das Mädel mich natürlich nicht irgendwo ja, enttäuschen wollte und mir direkt sagen wollte, ey, ich kann das nicht mit der Größe. Das weiß ich natürlich heute. Aber damals war es dann für mich schon so, dass es schwierig war, dass ich dann gemerkt habe, okay, aufgrund, dass ich kleinwüchsig bin oder kleiner bin, ist es mit Thema Frauen ziemlich schwer oder für eine Beziehung sehr schwer. Also bei den Mädels war es immer so, ach, du siehst so toll oder du siehst gut aus, hast ein hübsches Gesicht, bist sehr sympathisch. Aber aufgrund der Größe kann ich das nicht. Und das war natürlich klar im Kindesalter sehr enttäuschend für mich. Und das war schon so, dass man darüber nachgedacht hat, so, ach Mist. Aber jetzt so im Alter ist es tatsächlich eigentlich eher umgekehrt. Da ist es vielleicht auch für die Frauen mal spannend oder ja, man wird einfach erwachsen und denkt an ganz andere Werte als an die Größe.
Da gibt es ja ein Paradebeispiel. Ich meine, dein Kollege Nico Kappel hat auch schon eine langjährige Freundin an seiner Seite.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Die Luisa. Aber ich glaube, da ist der Größenunterschied, ich weiß nicht, 20 Zentimeter, glaube ich.
Ich glaube auch, ja.
Ich glaube, sie ist irgendwie ein paar 60 und er ist ja auch 1 Zentimeter kleiner. Das muss ja an der Stelle nochmal gesagt werden. genau. Ich glaube, da ist der Unterschied natürlich nicht so groß. Aber klar, die sind auch größer und die passen super zusammen. Ich glaube, sie sind noch schon 5, 6 Jahre zusammen jetzt mittlerweile, glaube ich.
Aber nervt es dich, wenn man dich immer wieder über deine Kleinwüchsigkeit anspricht? Oder sagst du, nee, das gehört dazu und das ist meine Aufgabe, dass ich das Selbstbewusstsein nach außen trage?
Genau, also tatsächlich nervt mich das überhaupt nicht. Ich finde es eher positiv, wenn Menschen mich ansprechen, warum das so ist. Oder auch Kinder, wenn die fragen, Mama, warum ist der Mann so klein? Meistens ist es immer so, dass ich größer bin als die Kinder selbst. Ich bin halt nur der kleine Mann mit dem Bart oder der kleine Junge mit dem Bart. Und ich finde es dann cool, wenn dann die Eltern reagieren und sagen, ey, frag doch einfach, warum er so klein ist. Ne? Es gibt kleine, große, dicke, dünne Menschen, frag ihn doch einfach. Und das finde ich schön. Blöd finde ich halt so, wenn die Eltern dann ihre Kinder wegziehen, so, dann fühlt man sich so ein bisschen, ja, wie ein Alien, sag ich jetzt mal. Dann, ne, guck da nicht so hin und Also ich finde es halt schöner, wenn man da so einfach sagt, ey, man geht damit ganz normal um. Es gibt nur mal kleine, große, dünne, dicke Leute. Frag ihn einfach. Das finde ich cool. Aber ansonsten versuche ich natürlich, wie du ja auch weißt, das ein bisschen ja auch vorzuleben und zu zeigen, so eine Art Botschafter zu sein, Vorbild zu sein für die Leute, ja, die auch eine Behinderung haben, kleinwüchsig sind, dass man einfach auch alles schaffen kann. Ne? Also ich bin jetzt mehrfacher Welt-Europameister, Paralympic-Silbermedaillengewinner, so im sportlichen Bereich, aber auch, ja, ich glaube, so eine Außendarstellung versuche ich schon auch, ja, über mich zu lachen. Und das finde ich sehr, sehr witzig. Ja, witzig auch, aber auch sehr, sehr wichtig.
Witzig findest du es auch.
Ne? Sehr, sehr wichtig, dass man über sich selber lachen kann. Und das so lebe ich, glaube ich, auch das Thema Inklusion. Und so, glaube ich, fallen auch Barrieren. Und das versuche ich natürlich vorzuleben. Und deshalb bin ich da immer sehr, sehr offen dafür, wenn Menschen mich fragen, ja, warum das denn so ist und wie ich mein Leben lebe. Genau.
Die drittmeist gegoogelste Frage ist Matthias Meester Instagram. Das fand ich total spannend, weil ich dann auch geschaut habe und folgte jetzt auch schon eine Zeit. Und du hast ja auch über 50.000 Follower, was heftig ist, und bist da ziemlich aktiv. Ist das ein bisschen deine Plattform geworden auch, um dich nach außen darzustellen?
Ja, also klar, tatsächlich so in der heutigen Zeit, ne, weißt ja selber, man fängt mit StudiVZ an, jetzt ist es ne, Instagram, Facebook und
SchülerVZ.
SchülerVZ, genau, und TikTok, genau, und ja, also Instagram macht mir sehr viel Spaß, weil es tatsächlich schon sehr unkompliziert ist, so ein bisschen von seinem Leben zu erzählen oder halt irgendwie ja, witzige Sachen, die mir Spaß machen, natürlich nach außen zu tragen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man das immer noch alles so ein bisschen entspannter sehen sollte, also sich nicht verpflichtet zu fühlen, sondern man sollte immer noch der sein, der man ist und sich nicht dadurch verändern. Und das versuche ich dann natürlich nach außen zu zeigen. Genau. Ja, also ich nutze die Plattform auf jeden Fall. Also wer mir bis heute noch nicht folgt, ne, einfach Matthias Mester, ne? Und Amelie Stiefvater natürlich.
Okay, danke. Ich wollte schon sagen, wie schlecht, aber so hast du es gerettet. Aber ganz ehrlich, so Hand aufs Herz, ist es nicht auch irgendwie ein Druck, da immer delivern zu müssen und immer lustig zu sein? Oder sagst du, nee, fällt mir gar nicht schwer?
Also wenn ich ganz, ganz ehrlich sein soll, ich bin überwiegend ein positiv denkender Mensch und für mich geht es immer nur einen Weg und der ist geradeaus. Und trotzdem, und das versuche ich auch zu zeigen oder zu sagen, habe ich auch schlechte Tage. Und wenn ich mal so ein Frage-Antwort-Spiel zum Beispiel mache bei Instagram und mich fragt jemand, ey, bist du immer so positiv? Dann sage ich, nein, ich habe auch mal schlechte Tage und muss mich dann da aufrappeln. Ich bin nicht immer hier das HB-Männchen, was immer hier so mit Sprüngen hier durch die Gegend läuft. Und das ist natürlich klar. Finde ich auch wichtig, dass man sowas macht. Aber wie du schon sagst, ich glaube, dass man immer noch man selbst sein sollte. Und wenn man Bock hat, was zu posten, dann soll man es posten. Aber ich glaube, sich nicht zu verpflichtet zu fühlen. Weil ich glaube, das ist dann der falsche Weg. Dann kommt man schnell unter Druck und man muss immer besser sein als der andere und man braucht mehr Likes. Und ich glaube, da sollte man sich nicht verlaufen. Sondern man sollte einfach, wenn man Bock hat, was zu posten, was posten.
Wie nehmen denn deine Sportlerkollegen das wahr, dein Auftreten im Fernsehen? Du bist ja überall gerade präsent.
Oh, ich glaube tatsächlich gemischt. Also letztendlich sind wir ja auch Konkurrenten unter den Sportlern. Und ich kann mir sicherlich vorstellen, dass es da den einen oder anderen gibt, der sagt, ja, ach, immer dieses Lachen und das ist ja alles, ne, man muss das ein bisschen ernster nehmen und hier, wir reden jetzt hier über Sport und nicht über Matze Mester, wie er jetzt hier mit Skiern die Rutsche runterfährt. Das kann ich natürlich auch irgendwo nachvollziehen, aber letztendlich zwinge ich keinen dazu, sich das anzugucken oder dass man das teilt oder keine Ahnung. Ich bin da immer noch ich und ja, aber ich würde behaupten, der Großteil, der findet es cool und guckt sich das gerne an. Und ich denke, wenn man mal einen Tag schlecht gelaunt ist und dann mal eben auf meine Social Media Kanäle rüber schaut, dann ist man relativ schnell wieder gut drauf.
Da musst du jetzt unsere Zuschauer aber abholen. Du hast die quarantänischen Spiele erfunden. Das war kurz nach der Corona-Verschiebung von Tokio.
Genau, das ist richtig. Genau, ja. Also es war ja für uns auch so, dass es dann, boah, ist das schon ein Jahr, über ein Jahr haben wir es schon, ne? Ich glaube, letztes Jahr ging es los.
Wir haben jetzt, ja.
Genau, als dann da auch losging mit der Pandemie, da war es dann auch für uns Sportler halt schwierig hier in Deutschland, dass wir dann auch 4 Wochen gar nicht trainieren konnten tatsächlich, also weil man ja einfach nicht wusste, was auf einen zukommt. Und wir aber ja im olympischen und paralympischen Jahr waren und uns sehr gut vorbereitet haben oder ich war sehr, sehr gut drauf. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn ich nicht zu den Paralympischen Spielen kann, dann kommen die Paralympischen Spiele beziehungsweise die Quarantänischen Spiele zu mir. Und dort habe ich dann in verschiedenen Sportarten und Disziplinen mich ausprobiert und unter Quarantänebedingungen die ganzen Disziplinen ausprobiert. So wie Hochsprung.
Das sah nach mega viel Spaß aus. Mein Liebling war du in der Badewanne.
Ja, genau. 1,50 Meter kraulen, ja.
Genau. Highlight. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Aber weil du es gerade schon angesprochen hast, du warst perfekt in Form und auf einmal kamen aber diese Paralympics nicht. Ist man da nicht auch ein bisschen in ein Loch gefallen? Weil du musstest ja jetzt aufrechterhalten, die ganze Zeit diese Spannung.
Ja, also schon, klar. Also am Anfang war es dann schon schwierig, sich irgendwie fit zu halten, weil man natürlich auch immer geguckt hat, ja, ist die Chancengleichheit überhaupt noch da? Weil zum Beispiel, man guckt in den anderen Ländern, da wurde noch trainiert, da hat der Sport einen ganz anderen Stellenwert als hier in Deutschland gehabt. Und wir konnten dann irgendwie gucken, dass wir da uns irgendwo vorbereiten können. Letztendlich finde ich natürlich, klar, Gesundheit geht immer vor. Deswegen ist es ja auch schon alles so richtig dann, wie es gelaufen ist. Aber wie du schon sagst, das ist natürlich so physisch natürlich eine sehr, sehr harte Anstrengung, dann irgendwo zu gucken, auch jetzt zum Beispiel, finden Wettkämpfe statt, wie qualifizieren wir uns, wir haben viel zu wenig Wettkämpfe, man muss dann in jedem Land die ganzen Dinge einhalten, die Konzepte, da die Hygienekonzepte und das ist natürlich schon sehr schwierig und wie du auch sagst, so in so einem Loch, ja, weil einfach das Jahr halt wenig passiert ist, man wusste, die Spiele sind verschoben, viele haben es vielleicht auch benutzt für sich und gesagt, okay, dann mache ich eine größere Pause. Ich habe die quarantänischen Spiele ins Leben gerufen, so war ich natürlich auch an meinen Spielen immer gebunden. Ich habe auch noch dann Sommer- und Winterspiele gemacht und Ja, habe mich aber trotzdem versucht, immer noch weiter vorzubereiten. Aber wie du ja schon weißt, wenn man alles auf den Tag X legt und top vorbereitet ist und dann wird es auf einmal verschoben, ist natürlich schon schwierig, dann das Ganze nochmal für ein Jahr wieder ja, aufzubauen, ne?
Ja, Stichwort Tag X und die Qualifikation, die steht da noch aus bei dir. Mit was für einem Gefühl bist du da gerade am Hinarbeiten?
Ja, also tatsächlich, wenn ich bin ehrlich, ich hatte zwischendurch das Feuer mal verloren. Also, dass ich sagen kann, dass ich irgendwie die Motivation weg war. Ich habe mich halt vorbereitet und auch trotzdem jeden Tag trainiert und Gas gegeben. Also, ich weiß ja, das ist auch mein Leitspruch, an jedem Tag, an dem ich nicht trainiere, ist mir mein Gegner einen Schritt voraus. Und das ist ja auch wirklich so im Sport. Und ich bin dann halt quasi trotzdem zum Training, aber es war nicht mehr dieses Feuer da, dieses, dass ich gesagt habe, weiß ich nicht, dieses, jeder weiß, ne, wenn man sich auf irgendwelche Dinge freut, wenn man sich was Gutes tut, wenn man, weiß ich nicht, ein neues Auto bekommt oder einen Wettkampf hat, ich weiß nicht, dann brodelt es so in, kribbelt es und man hat Bock und so und das war irgendwie nicht mehr da. Und ja, es war dann schon schwierig, sich zu motivieren, aber ich glaube, wir als Sportler, wir haben nun mal ein Ziel und müssen oder geben da dann natürlich auch Gas und das sollte ja auch jeder so machen. Ja, und jetzt muss ich mich noch qualifizieren tatsächlich. Also ich habe jetzt gehen die Wettkämpfe los und ich glaube, bis Ende Juli habe ich Zeit, mich zu qualifizieren, die Norm zu erbringen. Die ist tatsächlich so hoch wie noch nie bei uns jetzt, über 40 Meter tatsächlich sogar. Es wird nicht einfach, aber ich bin ehrgeizig und das wären dann meine letzten Spiele. Das ist noch einmal mein großer Traum. Das wären dann meine vierten Spiele und da möchte ich natürlich unbedingt hin. Auch wenn es natürlich nicht vergleichbar ist mit den anderen Spielen jetzt natürlich.
Aber weil du es jetzt sagst, finde ich mega schön, dass du so ehrlich bist. Aber wenn ein Feuer erlischt, war das durch dieses Jahr Pause, glaubst du, oder woher kam das?
Ja, ich glaube schon. Und vor allen Dingen natürlich auch, weil alles irgendwie anders läuft, auch drumherum, ne? Also irgendwie, ich glaube, der größte Teil der Leute, der Menschen, ja, müssen sie, also wir müssen klar alle durch dasselbe, wir sitzen alle im selben Boot, aber klar, ne, man kann nicht mehr mit seinen, wie soll ich sagen, auch das von außen trägt so ein bisschen dabei, auch mir so ein bisschen zu, ne? Also zum Beispiel, dass man nicht mehr gewisse Dinge machen kann, mit Freunde treffen, essen gehen kann, weil ich glaube auch wir im Sport, wir arbeiten jeden Tag hart und geben 150% und das sind auch Dinge, die man als Ausgleich braucht einfach, ne? So mal ins Kino gehen, mal gewisse Dinge zu machen und ich glaube, das hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass man dann irgendwie ja nicht den Glauben an sich verloren hat, aber irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, ja, in so ein Loch gefallen ist einfach, ne? Und ja. Das ist, würde ich sagen, so die Dinge, die einen dann so mitnehmen.
Das finde ich super spannend, weil dein erstes Lebensereignis, worüber wir gesprochen haben, war das Thema Frauen. Ja, geil. Und das zweite ist so ein bisschen das Feuer verlieren. Das heißt, Corona hat dich schon auch extrem geprägt.
Ja, das stimmt. Also Corona hat mich schon geprägt, auf jeden Fall. Also ich habe eine andere Seite an mir kennengelernt, dass ich da auch mal ja in mir horchen muss, auch mal, dass ich vor allen Dingen mich mal mit mir beschäftigen muss als Person. Und das sind aber auch Erfahrungen, die einen natürlich auch weiterbringen im Leben. Also ich zähle das jetzt nicht als negativ, sondern ich zähle das, das bringt mich einfach nur, das bringt mich ja nach vorne. Und deswegen bin ich trotzdem froh, wenn das bald alles geschafft ist und ich das dann einfach als Erfahrung abhaken kann. Aber wie du schon sagst, es hat mich tatsächlich schon menschlich sehr gefordert, auf jeden Fall, ja.
Hast du da offen und ehrlich mit deinen Trainern oder deiner Familie über dieses Feuerglimmen geredet?
Tatsächlich nein.
Autsch.
Also die hören das jetzt zum ersten Mal. Nein, aber das finde ich tatsächlich auch nicht schlimm, weil wie gesagt, es war nicht so, dass ich dann nicht mehr trainiert habe oder, aber es war nicht mehr so der gleiche Schwung irgendwie oder die gleiche Power, die da war, sondern es war immer so, dass man sich eher gefragt hat, so pff, wofür? Weil letztendlich ist es immer noch so, wir unterhalten uns hier über die Paralympischen und Olympischen Spiele. Stand jetzt finden sie noch statt, aber wer weiß? Also, es kann immer noch keiner sagen, ob die überhaupt zu 100% stattfinden. Das heißt, ich trainiere gerade für ein Ziel hin, was überhaupt noch gar nicht feststeht. Und ich glaube, das ist halt auch so noch so ein Aufhänger, der ja uns Sportlern irgendwo so ein bisschen ins Loch fallen lässt.
Und meine Mutter hat immer schön gesagt, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht eine andere wieder auf. Ja, das ist für mich so ein bisschen Lebenserfahrung, die ich auch gemacht habe. Das ist ja eigentlich bei dir auch so, oder? Wenn du sagst, hey, das Feuer erlischt, das heißt, ich kann eigentlich bald dieses Kapitel Sportlerkarriere abschließen.
Das stimmt. Ja, also es werden jetzt meine letzten Spiele sein, wenn sie dann stattfinden. Ich werde nächstes Jahr dann nochmal so eine Abschiedstour machen, sag ich jetzt mal, auch nochmal ein bisschen, auch nochmal Gas geben, aber ja, gucken, wie weit mich mein Kadaver trägt. Aber wie du schon sagst, das Kapitel Sport neigt sich dem Ende zu und jeder wird jetzt sagen, warum, du bist doch noch jung, aber ich, na gut, ich bin jung, ich sehe auch aus wie 12, aber ich bin mittlerweile schon 34, werde dieses Jahr 35 und da ist man halt im Sport oder im Leistungssport schon ein alter Hund. Und ja, ich bin aber gespannt, was da kommt. Also ich versuche gerade auch schon so ein bisschen mit dem, ja, was wollte ich gerade sagen, mit der Tür durchs Haus, ne, wie heißt das nochmal, mit dem Bein durch die Tür, ne, wie heißt denn der Spruch? Jetzt komme ich nicht drauf, aber...
Weiß ich jetzt auch nicht, mit dem Fuß im nächsten Kapitel stehen, ich weiß es nicht.
Mit dem Schritt, ach egal, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, ich bin am Vorbereiten so quasi, dass ich alles unter einen Hut kriege, dass ich auch zukunftsorientiert denke und da auch schon, wie gesagt, mit Vorträgen, Vorträge halte oder auch Richtung Comedy, Richtung Fernsehen, wer weiß. Ich habe gerade meine Agentur gewechselt, bin jetzt bei Mina Entertainment, wo auch mein Kumpel Detlef Stäbes ist und Martin Rütter und okay, Martin Rütter ist der Eigentümer. Und was für mich natürlich wirklich sehr, sehr viel bedeutet, auch vor allen Dingen, dass ich dann mit solchen tollen Charaktere und wirklich tollen Personen da schon so ein bisschen dabei sein darf und meine Schritte vielleicht vorbereite. Und das wäre auch so das, was ich mir vorstellen könnte nach dem Sport. Und trotzdem muss ich immer noch fokussiert bleiben, weil ich auch noch sportliche Ziele habe. Also diesen Spagat zu schaffen, ist gerade schon schwierig, anstrengend, aber ja, es macht auf jeden Fall noch Spaß.
Ist halt irgendwie so eine Doppelbelastung, oder? Mit dem einen Kopf, mit der einen Kopfhälfte schon irgendwie Tokio zu sein und immer wieder in der Gym zu stehen zum Trainieren und dann mit der anderen Kopfhälfte Moderator, Podcast-Moderator, bist du jetzt auch mittlerweile, ja. Überall zu Gast zu sein, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge, oder? Weil eigentlich kenne ich es immer so von Sportlern, dass sie die Medien meiden und eigentlich gar nicht mit ihnen reden wollen. Und du bist so das Paradebeispiel von, cool, Leute, ich möchte euch meine Geschichte erzählen.
Ja, das stimmt. Also ich bin ehrlich, also mein Trainer sagt natürlich auch so, auf der einen Art und also auf der einen Seite musst du natürlich auch irgendwo gucken, wo du bleibst und auch irgendwie so dein Brot verdienen, sage ich jetzt mal. Aber klar, für einen Sport ist es jetzt, würde ich sagen, nicht so optimal, aber ich versuche dann natürlich trotzdem an dem Tag, wo ich dann vielleicht einen Termin habe und dann nicht trainieren kann, an dem anderen Tag dann halt zweimal zu trainieren oder irgendwie was zu schieben. Also es ist schon so, dass ich da ja, wie du schon sagst, den Spagat versuche hinzubekommen. Aber klar, ist auf jeden Fall anstrengend, aber ich sehe es als Challenge, als Herausforderung. Es sind jetzt so bei den letzten beiden Jahren, ist es jetzt so. Und ja, ich glaube, es ist auch irgendwo wichtig, dass man guckt, wo man in der Zukunft bleibt.
Dein Glas ist immer halb voll. Sehr schön.
Genau.
Gefällt mir, Matze. Okay.
Genau.
Also wir haben die Frauen als Lebensereignis. Feier ich. Muss ich immer wieder wiederholen. Und wir haben deine sportliche Karriere / mal schauen, wie das Feuer weiter brodelt. Was gab's denn noch so in deinem Leben, was dich am meisten motiviert hat? Oder ein Ereignis kann ja komplett was anderes sein, wo du sagst, das ist mir passiert und das habe ich daraus gelernt.
Da fragst du mich jetzt echt was. Also
Deep Talk.
Ja, Deep Talk, ja. Ich würde auch gerne alle meine Geheimnisse hier offenlegen, aber tatsächlich müsste ich da so tief graben. Also ich kann dir sportlich halt sehr viel sagen, was mir da so so in Erinnerung geblieben ist. So, was so für mich so, ich sag mal so, das hat mich, glaube ich, zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Also auch selbstbewusster und irgendwie, ja, dass ich vielleicht mit meiner Behinderung so umgehe. Und das war ein Moment in London bei den Spielen 2012. Da ging es mir gar nicht darum, oder das war tatsächlich gar nicht so der Gewinn der Medaille, was man jetzt zum Beispiel ja denkt, dass das der größte Erfolg ist im Sport, der Gewinn der Medaille. Für mich war es tatsächlich eine Erfahrung, die ich machen durfte. Und zwar war es in London 2012 bei den Paralympischen Spielen. Dort waren 80.000 Menschen im Stadion. Und man muss sich mal vorstellen, als Paralympionik, sage ich jetzt mal, oder als paralympischer Sportler überhaupt mal 1.000 Zuschauer zu haben im Stadion, ist schon Wahnsinn. Und dann waren da 80.000 Menschen. Und ich hatte mich davor verletzt gehabt, 2 Wochen davor, und wusste, so nach vorne geht jetzt nicht mehr ganz so viel. Hatte dann meinen letzten Versuch. bin dann zum Anlauf hin und habe mich dann umgedreht zu den Zuschauern und habe dann halt geklatscht und habe gemerkt, okay, da kommt irgendwie nichts an. Und dann dachte ich so, okay, komm, egal, ist jetzt peinlich, aber nochmal, ich muss die Leute jetzt hier mitnehmen. Und dann habe ich nochmal geklatscht und auf einmal gucke ich nach vorne und dann sehe ich mich selber auf der Anzeigetafel und auf einmal haben 80.000 Menschen so wusch, wusch, einfach mitgeklatscht und das hat mich echt so betragen, dass das tatsächlich dann auch der weiteste Wurf für mich war, hat nach vorne hin leider nichts mehr gebracht. Und ja, das ist einfach so eine Erfahrung, die mir ja keiner mehr nehmen kann. Und das war, weiß ich nicht, da habe ich gesagt, dafür mache ich den Sport. Also das war echt schon absoluter Knaller. Also das war geil.
Gänsehautmoment.
Ja, ja, auf jeden Fall. Mega Gänsehautmoment.
Aber wieso ist es so, dass die Paralympics da weniger Aufmerksamkeit kriegen? Woher kommt das?
Ist eine gute Frage.
Ist ja eigentlich noch krasser.
Ja, ich könnte es mir vielleicht so vorstellen, ich weiß es nicht, dass es vielleicht, klar, die Olympischen Spiele vielleicht schon eher gab, als es überhaupt Paralympische Spiele oder früher hieß es ja, glaube ich, Bersertensport, dass es das überhaupt gab, könnte ich mir vorstellen, bin mir aber nicht sicher. Und natürlich, klar, dass man, so wie auch in der Gesellschaft, jetzt gerade dabei ist, so Thema Inklusion zu stärken, Gas zu geben. Und ich glaube, dass in ganz vielen Köpfen immer noch anders gedacht wird oder man da nicht so offen für ist, weil man einfach noch so ein anderes Denken hat. Also die älteren vielleicht Generationen, ohne das negativ meinen zu wollen, die halt immer noch so diese Blockaden in dieser Hinsicht haben im Kopf und nichts verändern, ist natürlich schwierig. Also man sieht ja jetzt auch schon, meine ersten Spiele waren 2008 in Peking. Dort war die Übertragungszeit im Fernsehen, ich glaube, bei 40 Stunden. Und jetzt in Rio, bei meinen letzten Spielen 2016, waren wir bei über 100 Stunden Übertragung. Und da sieht man ja, dass es jetzt immer mehr angenommen wird, dass es immer mehr ankommt, dass wir auch über Leistungssport reden. Wir sind so viele Sportler, die auch schon mit den Nichtbehinderten, sage ich mal, oder den olympischen Sportlern mithalten können. Und ich glaube, das hat sich jetzt alles so gewandelt, dass wir auch ernst genommen werden. Und ich glaube, da sind wir gerade ganz gut im Kommen. Ich glaube, dass man immer noch weiter sein könnte und dass es natürlich für mich als Betroffener immer noch schneller gehen könnte. Aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz, ganz guten Weg. Und wie gesagt, so auch wie in der Gesellschaft, es gibt jetzt Kindergärten mit inklusivem Hintergrund. Also dass man, wenn man eine Behinderung hat, da im Kindergarten ist und nicht. Also dass das alles jetzt auch Schulen, die es gibt und. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und das wird immer mehr kommen.
Du trägst auf jeden Fall total dazu bei.
Danke, versuche ich auch. Da gebe ich auch Gas. Deswegen finde ich es cool, dass ich hier bei dir darüber sprechen darf.
Du machst es auf so vielen Plattformen. Dich sieht man ja zurzeit auch wirklich überall.
Ja, also ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich auch tatsächlich überall dabei zu sein. Mir geht es wirklich nicht darum, weiß ich nicht, wie viele Follower habe ich jetzt mehr oder man muss mein Gesicht sehen, weil ich irgendwie berühmt werden möchte oder. Absolut nein. Ich möchte gerne als Vorbild, als Botschafter fungieren und den Leuten einfach zeigen, hey, auch ich mit einer Behinderung gehe locker flockig durchs Leben und möchte euch gerne zeigen, hey, das kann jeder.
Du hast so viel Titel schon erreicht und hast so viel Medaillen und Pokale zu Hause stehen, sogar das silberne Lorbeerblatt, was dir vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler überreicht wurde. Gibt's da so irgendwas, was dich am meisten berührt oder so, wo du sagst, diese Medaille bedeutet mir am meisten?
Ja, man sollte ja eigentlich meinen, die paralympische Medaille. Und ich muss dazu sagen, das hat mir auch sehr, sehr viel bedeutet, aber das war so am Anfang meiner Karriere, da konnte ich das noch gar nicht so richtig genießen und glauben und habe auch die falsche Nationalhymne gehört, leider. Das war nämlich die griechische und nicht die deutsche. Aber was mich so besonders geprägt hat, war, also so in der Hinsicht, ich bin mal dreifacher Weltmeister geworden im Kugeldiskus und Speer mit, glaube ich, sogar 3 Weltrekorden und da habe ich alles weggehauen und das war wirklich so, dass ich gesagt habe, so wow, ja, das muss man auch erstmal schaffen. Ich war der erste Kleinwüchsige, der auch über 40 Meter geworfen hat, über 30 Meter Diskus, über 11 Meter Kugel gestoßen hat und habe da wirklich in der Szene so ein bisschen aufgemischt, ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht und das war schon cool. Ja, aber natürlich auch, irgendwann wird man auch zum Gejagten, ne? Und dann dreht sich das Spiel ein bisschen andersrum. Aber das macht auch Spaß.
Hast du eigentlich irgendein Vorbild gehabt oder jemand, der dich irgendwie inspiriert hat?
Tatsächlich, wenn du mich so fragst, ich hatte Kein Vorbild, nein. Also inspiriert, ich sag mal so, es gibt zwei, also zwei Personen, die, sagen wir mal, den einen Sportler, den habe ich erst vor 3, 4 Jahren oder so, was heißt kennengelernt, treffen dürfen. Es war beim Deutschen Sportpresseball und das war Vitali Klitschko. Zudem habe ich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, weil mein Vater auch immer Boxen geguckt hat und als ich ihn dann immer gesehen habe und der hat ja wirklich alles gewonnen mit seinem Bruder und immer so, weiß ich nicht, für mich auf dem Teppich geblieben, eine tolle Persönlichkeit. Und dann hatte ich die Chance, ihn mal zu treffen und bin dann zu ihm hin und habe dann gesagt, ob wir mal ein Foto zusammen machen könnten. Und dann, ne, so wie du mich kennst, ich habe dann so mit der Faust und ich so, komm, wir machen so, als wenn wir hier so einen Boxkampf haben so. Und dann hat er gesagt, nee, 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 pass auf, wir machen das anders. Und dann hat er sich hingekniet, also auf einem Knie, hat mich so in den Arm genommen, seinen Arm um mich rumgelegt und hat dann halt, haben wir dann so die Boxfaust gemacht, ne? Und dann habe ich natürlich so gepostet, ich habe Vitali Klitschko in die Knie gezwungen. Und das war echt, fand ich wirklich cool, weil danach haben wir uns auch noch ein bisschen unterhalten und hätte ich nie gedacht, dass so ein Typ und so eine Persönlichkeit, so ein Sportler, ja, weiß ich nicht, sich auf Augenhöhe mit mir begibt, ne? Und das fand ich echt cool, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Und die zweite Person, die begleitet mich eigentlich schon ein Leben lang, das ist mein Dad, der, wo ich sagen würde, ohne mein Dad wäre ich gar nicht zum Sport gekommen. Mein Dad war auch sehr sportlich früher, aber im fußballerischen Bereich.
Du hast auch mal gekickt.
Ich habe auch mal gekickt, ja. Ich habe sogar schon mal geschafft, ein Kopfballtor zu erzielen. Da war ich dann, ne, da war ich dann nicht mehr der Kleinste, sondern der Größte auf dem
Stark.
Platz. Und die Gegner machen jetzt immer noch Straftraining, glaube ich, nach 10 Jahren, ne, keine Ahnung. Nee, also das stimmt, ja. Ich habe auch mal Fußball gespielt und mein Vater hat relativ hoch früher gespielt. Und deshalb, glaube ich, habe ich auch das Sportliche, bis ich dann irgendwann halt zur Leichtathletik gekommen bin und mich auf Augenhöhe messen konnte. Aber mein Vater war immer der, der gesagt hat, weil ich war immer so ein Familientyp, ne? So ein Familientyp, so ein Sesselfurzer, sage ich jetzt mal, immer hier schön mit meinen Kumpels unterwegs und das hat mir auch alles gereicht. Und mein Vater hat dann gesagt, komm, wenn du den Weg gehst, dann gehe ich den mit dir. Und ich unterstütze dich und also meine ganze Familie hat mich natürlich unterstützt, aber mein Vater war eher so, dass der gesagt hat, ey, weil dann war so erstes Trainingslager und dann dachte ich so, oh, ich kenne da ja keinen und ich weiß nicht, ob ich da hin will und hier und da. Und dann hat er gesagt, du, wenn du keinen Bock mehr hast, dann komm ich und hol dich ab. Dann sage ich so, Papa, aber das sind 600 Kilometer. Sagt er, ist mir egal, dann hast du die Option, das ist eine Chance für dich, du kannst in der Nationalmannschaft kommen, du kannst zur WM. Du musst das Trainingslager mitmachen, wenn du natürlich möchtest und ich unterstütze dich dabei und wenn es nicht geht, rufst du mich an, hole ich dich ab. Natürlich ging es dann, ne? Ich war dann da und wusste halt, ich hatte im Kopf, mein Vater ist für mich da, wenn was ist, holt er mich ab. Das hat mich dann natürlich ja immer so schön gepusht, sage ich mal, dass ich da ja so halt auch zum Sport gekommen bin und aus meinem, wie soll ich sagen, vorherigen Leben so ein bisschen, ja, rausgekommen bin und ich glaube, das war genau das Richtige und das bereue ich nicht und das ist genau das Richtige, was hätte passieren können, ja.
Rückendeckung. Finde ich sehr schön.
Genau.
Mega. Okay, wir haben die Frauen.
Immer die
Wir haben
Frauen.
den Sport.
Also wer sich bewerben möchte, ne, hier unten ist ein Link, nein, Scherz.
Den könnte ich wirklich einblenden. Oder wir, hat sich RTL eigentlich auf deine Bachelor-Casa da gemeldet?
Nee, aber tatsächlich hat sie Bild-Zeitung sich gemeldet und es hat sich noch wer gemeldet. Also es gab schon Leute, die das wirklich geglaubt haben. Also das ja, also ich hätte wirklich, hätte RTL sich gemeldet, hätte ich es echt cool gefunden oder lustig gefunden. Bin natürlich nicht enttäuscht, dass es nicht so ist, aber das ist natürlich auch ein Schritt, ne, den man da gehen würde für so ein Format. Aber ja.
Ich schick's ab. Ich schick's eigentlich
Ja,
mal ab. Das
super.
mache ich wirklich. Geile Idee. Okay, also nochmal, ich wiederhole, weil es so schön ist, die Frauen, die sportliche Unterstützung, auch die Familie, die dich geprägt hat, die dir die Rückendeckung gegeben hat und dich ja so sein lassen hat, wie du bist, dich unterstützt hat. Auch dieses Feuer, was langsam erlischt, aber noch aufrechterhalten sein soll, das sind eigentlich spannende Punkte, die du mir da gerade in den letzten 35 Minuten erzählt hast. Danke.
Bitteschön. Ich hoffe, das war nicht zu lang.
Das ist zu lang. Ich will noch gern weiter mit dir reden, aber
Ja, weil du hier auf die 35 Minuten gepocht hast. 35 Minuten, hast du gesagt.
ja, ich wollte zusammenfassend sprechen, Matze.
Nein, das mache ich gerne. Und ja, freue mich jetzt, was da jetzt noch so kommt.
Und weißt du was? Es gibt am Ende vom Podcast ein kleines Spiel.
Oha.
Da muss mir der Gast nämlich drei Geschichten aus seinem Leben erzählen, wovon eins eine Lüge ist. Und die muss ich entdecken. Ich gebe zu, ich war immer sehr, sehr schlecht. Was gab's für lustige Geschichten? Felix Neureuth hat mir erzählt, dass meine Braut vor seiner Tür stand und gesagt hat, hey, die letzte Chance, willst du mich heiraten? Ja, nein, vielleicht. Er hat gesagt, nee, sorry. Und sie ist weitergegangen und hat geheiratet. Also so Geschichten kamen daraus. Mega.
Okay, ja, okay. Ja. Bist du bereit?
Und sowas von.
Okay, ich fang mal mit einer Geschichte an. Also ich habe mal in Köln gewohnt und relativ nah, oh Gott, darf ich das hier im Podcast sagen, am Pascha. Und musste da mal, oder beziehungsweise hab da immer Geld abgeholt.
Es hat sich gerade so angehört, du bist ins Pascha und hast Geld abgeholt. Also, okay.
Ja, Geld. Also da war tatsächlich, ich war wirklich nicht weit weg gewohnt, aber das Coole war, wenn ich in die Stadt wollte, da standen halt immer Taxen davor und da war ein Geldautomat da drin, aber unten da am Eingang. Also ich musste jetzt nicht da, ne? Also davor. Nein, genau. Ich habe Geld eingetrieben und dann bin ich halt wieder gegangen, aber dann hab wieder. Nein, da war ein Geldautomat und das war so der nächste Punkt, wo man halt Geld ziehen konnte. So, und dann bin ich dahin, habe dann da Geld geholt und dann wurde ich von jemandem angesprochen, ob ich nicht ein Porno drehen möchte. Er ist auf der Suche nach einem kleinwüchsigen Darsteller und er könnte sich das sehr gut vorstellen mit mir als, wie nennt man das dann?
Hauptdarsteller.
Als Darsteller, genau, ja.
Hast du ja oder nein gesagt? Du musst die Geschichte noch fertig erzählen.
Ach so, ich habe tatsächlich, war es so, dass ich mir dann, er hat mir seine Karte gegeben und ich habe gesagt, ich melde mich.
Hast dich aber nicht gemeldet.
Hab mich nicht gemeldet, nee.
Coole Geschichte.
Zweite Geschichte, Gott, jetzt weiß ich natürlich nicht, weil du mich auch gut kennst, ne, ob du das schon weißt, aber das jetzt nicht verraten, ich erzähle jetzt einmal die Geschichte. Zweite Geschichte ist, man kennt ja den Schauspieler Tyrion Lannister von Game of Thrones. Dort wurde ich mal gefragt, ob ich ihn dubbeln möchte und da habe ich mich natürlich riesig gefreut, habe gesagt, klar, bin ich dabei, aber es ist dann daran gescheitert, weil er kleiner ist als ich und ich zu groß war. Und da habe ich zum ersten Mal eine Absage bekommen, weil ich zu groß bin.
Oh, warst du da traurig?
Nee, also was heißt traurig? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich fand es auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie witzig, weil jetzt kann ich eine Geschichte erzählen, dass ich halt, weil ich zu groß bin, eine Absage bekommen habe.
Und du ähnelst ihm aber wirklich. Also das glaube ich ist wahr.
Da gibt's auch viele, die tatsächlich sagen, ey, Tyrion, wo ich dann immer denke so, okay. Aber ich glaube, bei den meisten Menschen ist das so, wenn man kleinwüchsig ist, Hauptsache klein, ne? Also zum Beispiel der Nico wird auch für mich gehalten, ich auch für Nico und ich glaube, da ist irgendwie so Hauptsache klein. Ah ja, hier, das ist doch der, den ich letztes Mal gesehen habe im Fernsehen. Der letzte, den ich gesehen habe, war Matze. Ey, du bist doch der Matze aus dem Flieger, ne? So. Genau, also ich glaube, das sagen schon immer manche auf irgendwelchen Begegnungen. Dann, ey, du bist doch der Tyrion Lannister. Wäre schön, wenn ich der wäre.
Ist ein neuer Spitzname von mir auf jeden Fall.
Ja. Weißt du, was gemein ist? Gemein ist ja, ich weiß nicht, ob die Hörer das wissen, wir sehen uns ja hier kurz, ne?
Eigentlich muss ich wegschauen, weil es gemein ist, weil man manchmal sogar Lügen erkennt nur an Gesichtern, ne?
Jetzt kannst du mich ja jetzt hier durchschauen, vielleicht auch nicht. Aber du weißt ja nicht, ob es eine Lüge oder die Wahrheit ist.
Okay, schau weg.
Auf jeden Fall, pass auf. Nee, du kannst durchgucken, kein Problem, ich habe da kein Problem mit. Okay. Pass auf, ich gucke einfach weg. So, und zwar hatte ich tatsächlich mal ein Wettkampf und ein Sperrwurf-Wettkampf. Dort bin ich, es war so ein Europacup oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Europameisterschaft war es nicht. Ich glaube, es war ein Europacup. Und dort habe ich im fünften Versuch tatsächlich 43 Meter geworfen. Und das war tatsächlich da Weltrekord. Und der wurde aber nicht anerkannt, weil der Speer nicht richtig, gesteckt hat. Also quasi der ist so aufgekommen und hat leider nicht gezählt. Und da war ich natürlich sehr, sehr stinkig, sehr sauer, weil soweit habe ich noch nie in meinem Leben geworfen. Jetzt habe ich eine Bestleistung von 41,67 Meter. Entscheiden Sie sich jetzt. A, der Pornodarsteller. B, Tyrion Lannister Double oder C, Weltrekordversuch ungültig.
Aber das dauert jetzt, ne? Dum, dum, dum. Okay, warte mal.
Ich nehme mich zurück.
Also Weltrekordversuch, der nicht gezählt wurde, habe ich am Schirm. Double finde ich cool, weil du dich so ehrlich gefreut hast, dass du endlich mal zu groß bist. Also glaube ich, dass deine Pornogeschichte die Lüge ist, Matze.
Okay, also soll ich auflösen?
Ja, bitte.
Tatsächlich war der Weltrekordversuch gelogen.
Hä, aber wir haben doch mal drüber geredet.
Ich habe, aber ich hatte kein, ich war nicht beim Europacup. Ich habe auch, ich musste gerade echt überlegen, wie ich den Wettkampf nenne, weil ich wollte so ein bisschen einen raushauen.
Das war, da hätte ich eigentlich drauf kommen sollen, ja.
Ja, ich
Europacup.
hatte Europacup. Ich glaube, man hat das Europacup genannt. Ja, genau. Und dann 43 Meter. Nee, tatsächlich habe ich noch nie weitergeworfen als 41 Meter 67, meine Bestleistung. Und
Und einer wurde nicht gezählt.
das war aber Europarekord. Mein Europarekord ist nicht 41,67, obwohl es meine weiteste Weite ist, sondern 40 Meter 50, weil ich das mal bei einem offiziellen Europameisterschaftswettkampf geworfen habe und der ist anerkannt worden. So war das.
Ja, siehst du? Aber da hast du mich auf die Pferde gebracht, weil darüber
Aber
haben
ich
wir
habe
geredet.
Weltrekord gesagt. Ich habe nicht Europarekord gesagt.
Der Teufel liegt im Detail,
Ich habe gesagt Weltrekord.
Ja. Okay. Ja, selber schuld. Okay, eigentlich hätte ich draufkommen können, weil du dann auch so lange hin und her überlegt
Ja,
hast zum
deswegen, ich habe
Schluss.
mir nachher gesagt,
So.
boah, Lügen kann ich auch nicht so gut.
Ja, okay.
Ja, aber ich
Okay.
habe gewonnen, ne? Was habe ich jetzt, was habe ich gewonnen?
Ja, wir müssen unser Grillen noch nachholen.
Okay.
Jetzt wird unser Grillen. Das ist ein
Okay.
guter
Ja,
Verdienst.
okay. Da freue ich mich. Das
Geil.
finde ich gut.
Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, gerne, gerne, gerne.
Ich hoffe, auch euch zu Hause hat es Spaß gemacht zuzuhören. Und Matze, ich überlasse immer gerne den Gästen das letzte Wort.
Ja, ich liebe Zuhörer, ich hoffe natürlich auch, dass es euch gefallen hat. Und ja, liebe Amelie, vielen, vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast mit dabei sein durfte. Und ich hoffe, ich habe alles zu deiner Zufriedenheit beantwortet. Ich habe jetzt hier, ihr könnt gar nicht gucken hier, aber ich habe hier gerade so einen richtig bösen Blick. Nein, Quatsch, von der Amelie. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, es hat allen Beteiligten hier Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und ja, tschö mit Ö.